Der Predigttext heute ist Psalm 13. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr mein Gott. Erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe. Dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden, und meine Widersacher sich freuen, dass ich wanke. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Und so kommen wir jetzt vor dich, treuer Gott und Vater, und danken dir und rühmen dich über deine Gnade, deine Barmherzigkeit, deine Liebe und deine unendliche Treue, die du uns zuteil werden lässt. Die du all denen zuteil werden lässt, die du herausgerufen hast zu deiner Gemeinde und die du deiner ganzen Schöpfung zuteil werden lässt. Niemand ist dir egal, niemand ist dir gleichgültig und du erreichst alle, du gehst allen nach und du erbarmst dich. Du bist der Herr und Gott, auf den wir uns verlassen dürfen, der zu seinem Wort steht, dessen Verheißungen gelten für jetzt und in alle Ewigkeit. Und so wollen wir jetzt in diesen Gottesdienst hineingehen und darauf vertrauen, dass dieser Gottesdienst deinen Segen hat und dass du uns teilhaben lässt an deinem Segen. Rühre uns an, unser Denken, unsere Herzen, unser Wollen und unser Tun. Und schenkst, dass wir aus diesem Gottesdienst so hinausgehen, dass Veränderung in unseren Alltag hineingeschieht, dass wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter deines Worts werden und dass durch uns dein Reich sichtbar wird und gebaut wird. Danke, dass du dich unserer erbarmt hast und dass du uns dabei haben willst. Wir bitten dich auch für unsere Kinder in ihren Kindergottesdiensten, dass du ihre Herzen anrührst. Wir bitten dich für unser Volk, dass du deine Hand nicht zurückziehst, sondern dass du dich erbarmst und dass du Gnade schenkst. Wir bitten dich für alle Kriegsgebiete in dieser Welt, insbesondere natürlich aktuell für das im Nahen Osten, dass auch da dein Wille geschieht, darauf dürfen wir uns verlassen und dass du gnädig bist. Danke, dass du auch da mittendrin bist und nicht nur zuschaust. Segne Andreas Schäfer jetzt in der Auslegung deines Wortes. Segne uns im Hören und im Tun und wir beten dich an, du treuer Gott und Vater, über deine Größe, deine Treue und deine Gnade. Amen. Amen.
Psalm 13, wie fangen wir an? Ich denke, wir fangen mit Jesus an. Wir fangen mit Jesus an, einmal, weil natürlich Jesus alle Psalmen kannte. Muss man sich immer vergegenwärtigen, wenn wir das lesen. Wir fangen mit Jesus an, weil Jesus alle Psalmen gebetet hat. Auch den Anführungszeichen komischen. Und wir fangen ganz besonders mit Jesus an, weil Jesus letztendlich das Ziel aller Psalmauslegung ist. Denn in Christus hat das ganze Alte Testament seine absolute Mitte. Und wenn wir so den Psalm 13 lesen, dann kriegt er von Anfang an natürlich ein ganz klares, wunderschönes Christusprofil. Sieh Jesus im 13. Psalm und die klare Linie wird erkennbar. Jesus ist der, der für sich mit dem, was er erlebt hat auf dieser Erde, was er insbesondere erlebt hat am irdischen Finale, natürlich zu einer absoluten Erfüllung des 13. Psalms. Dazu gehört dieses, wie lange, wie lange, wie lange, wie lange, mindestens 4, manchmal 5-mal, je nachdem, wie man zählt. Kommt das vor? Und natürlich kann man diesen Satz, wenn man will, über das gesamte Leben von Jesus schreiben. Man kann es aber durch insbesondere schreiben über diese letzte zuspitzende Phase am Ende seines Lebens, insbesondere noch einmal dann wiederum zugespitzt auf diese letzten paar Stunden, die er dann einer ganz extremen Weise unter diesem wie lange steht. Das wie lange hat er darin seine besondere Schärfe, dass es eben von dieser gruseligen Verlassenheitserfahrung gekennzeichnet ist. Nicht nur einfach die Not an sich, der Schmerz an sich, die Lage an sich, sondern diese Abwesenheit in Anführungszeichen von Gott, dem Vater, das war's ja. Wir erinnern uns an ein anderes Psalmwort, Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das korrespondiert jetzt hier mit Psalm 13. Wie lange, wie lange, wie lange, wie lange? Und dann neben dieser großen Klage, diese Bitte, die natürlich im Denken von Jesus zum Ausdruck kommt, ich bitte dich, dass du es nicht zulässt, dass mein Auge erlischt und im Tod entschläft. Und das haben wir wieder korrespondiert in Psalm 16. Du wirst es nicht zulassen, dass dein Heiliger die Grube sehe. Merken wir, Psalm 13, Psalm 16, da ist Christus drin. Hol dir deinen Sieg, der Feind soll sich nicht rühmen, der Widersacher soll sich nicht freuen. Und dann natürlich dieser Schlussvers, das ist ja fantastisch, dass dann da in den Worten von Jesus das Ganze sich nochmal ganz anders anhört, wenn er sagt, ich vertraue darauf, dass deine Gnade da ist. Ich rühme deine Rettung, ich rühme deine Rettung. Und der Schlussvers, ich will dem Herrn singen, dass er, die meisten übersetzen, so wohl an mir tut. Hab mich ein bisschen gewundert, dass die wahrscheinlich meisten das übersetzen, denn das Verb, was da steht, meint nicht wohltun. Ist nicht falsch in dem Sinn, aber steht ein viel kräftigeres, besser passendes Wort da. Es steht nämlich da, ich preise dich darüber und ich will dem Herrn singen, dass er es vollbracht hat. Das ist nochmal ein anderer Akzent. Dass er es wohlgemacht hat, dass er fertig geworden ist, dass er es getan hat, dass er es abgeschlossen hat. Das passt natürlich nochmal ganz anders im Denken von Psalm 13. Wer Jesus? Jesus im Psalm 13. Jesus, der das gebärt. Jesus, der das in einer ganz besonderen, eindrücklichen Weise natürlich erfahren und erlebt hat. Sehen wir Jesus? Und wenn wir Jesus sehen und den an die Mitte stellen und den in die Leitlinie stellen, der jetzt vor uns vorangeht in diesem Psalm 13, dann können wir sagen, jetzt auch wir. Jetzt wir. Jetzt gehen wir nicht woanders her, sondern jetzt gehen wir letztendlich in seinen Spuren, gehen wir jetzt ihm hinterher. Und wenn wir ihm hinterhergehen, dann haben wir bei Psalm 13 zuallererst diese wunderbare Erkenntnis, dass es einer der ganz wenigen Psalmen sind, wo unglaublich viele Ausleger begeistert sind. Das kommt ja selten vor. Meistens haben sie irgendwas zu meckern. Am Psalm 13 haben sie nichts zu meckern. Alle sind begeistert. Warum sind sie so begeistert vom Psalm 13? Weil Psalm 13, vor allem im deutschsprachigen Raum, so der Klassiker ist. Der ist genauso aufgebaut, wie man es tun sollte. Also da ist nichts dabei, wo man denkt, ah, das passt jetzt nicht ganz, das müssen wir rausmachen, das hätten wir anders gemacht, das sehen wir nicht so. Sondern Psalm 13, das ist der Klassiker. Jeder Theologiestudent bekommt Psalm 13 serviert mit dem Hinweis, da hast du das Formular für den Dreiklang aus Klage, Bitte und Erhörung. Klage, Bitte und Erhörung, Klage, Bitte und Erhörung. Schön sauber, deutsch, formatiert, viereckig, fertig, wunderbar. Und so unpräzise, dass alles reinpasst. Denn wir haben ja gar keine spezifische Not, Krankheit oder die Feinde, die irgendwie militärisch zu denken sind oder die soziale Krise. Das ist so formuliert, wow, es ist ein, deutsche Sprache, ein Formular der Klage, Bitte und Erhöhung. Das heißt, du kannst das eintragen, das lieben wir Deutsche. Ja, ein Formular und du trägst in die Freizeilen dann das ein, was dein Ding ist. Also, wir haben hier den Klassiker. Bucht euren bibelkundlichen Kopf ab, Psalm 13, der Klassiker für individuelle Klage. Klage, Bitte, Erhöhung, Klage, Bitte, Erhöhung. Aber es ist ja wirklich so, es ist faszinierend gemacht. Aber wer so ein bisschen die poetische Sprache liebt, der merkt, das Ding ist konstruiert nach dem Dreiecksprinzip. Das heißt, es fängt mit 5 Zeilen an, geht auf 4 Zeilen, geht auf 3 Zeilen. Am Ende wird es also spitz zulaufend. Das hat natürlich seinen Grund, wir kommen darauf zu sprechen. Jeder Teil hat seine Anrede mit Gott, dem Herrn. Überall ist der Herr drin. Der Herr ist in Teil 1 drin, 13,1. Er kommt auch dann wiederum in Teil 2, schaue und erhöre mich, Herr. Und er ist wieder dran im Teil 3, ich will dem Herrn singen. Das heißt, jedes Mal, jedem Teil kommt Gott, der Herr, da. Und dadurch wird demonstriert, überall ist dieser Gott drin. Diese ganze Not, die ganze Krise geht ohne Gott überhaupt nicht. Der ist überall mit dabei. Und natürlich, klar, am Anfang, der längste Teil, ist natürlich für uns besonders schön gekennzeichnet. Man entdeckt das, da muss man nur niemand draufstoßen, dass dieser Psalm so eine wie lange Linie hat. Wie lange. Man kann virtuell noch ein fünftes wie lange mit einfügen vom Satzaufbau. Ist 4 bis 5 Mal das die Sequenz. Wie lange. Und dann gibt es die 3 Imperative, Gott soll was machen. Und am Ende, zack, ist ein wunderschöner Hoffnungsvers da. Das ist der Klassiker. Also, liebt ihn. Psalm 13. Klage, bitte, Erhörung. Klage, bitte, Erhörung. Und das Thema, der zweite Gedankengang natürlich, das Thema, das da drin steht, das ist das Thema, das alle erlebt haben. Das ist das Thema aller Glaubenden. Psalm 13 ist das Thema aller Glaubenden, mit allen unterschiedlichsten Variationen. Aber das, was hier bearbeitet wird, das Thema haben alle. Das haben die Glauben im Alten Bund gehabt, selbstverständlich. Und das haben die Glauben im Neuen Bund in ganz gleicher Weise. Nämlich, dass mein Glaube, dass meine Beziehung, dass mein Vertrauen zu Gott in Anfechtung, in Druck, in Schwierigkeiten, in Nöte hineinführt. Richtig. Das, was hier steht im Psalm 13, gehört ganz wesentlich zum Christsein dazu. Wir müssen uns das immer wieder vergegenwärtigen, dass es nicht ein Randphänomen ist. Dass es nicht in ganz seltenen dramatischen Formen mal vorkommt, dass die Realität vom Psalm 13 uns widerfährt. Dass Einzelne, die jetzt von uns an Jesus Christus glauben, mal eine Phase haben, die mit Psalm 13 kompatibel sein könnte. Sonst haben wir ein ganz eigenartiges Verständnis von unserem christlichen Glauben. So ist es genau umgekehrt. Christlicher Glaube zeichnet sich in der Normalität von Psalm 13 wider. Das, was im Psalm 13 abläuft, ist Tagesprogramm. Das passt bei vielen gar nicht rein. Ich weiß das, weil es unsere Konzeption, wie wir uns Christsein vorstellen, das nicht stimmig ist, sondern wir sind immer noch wieder in diesem eigenartigen, idealistischen Form mit unterschiedlichen Variationen, die in unterschiedlichen konfessionellen Ausprägungen immer wieder auftauchen. Wenn es solche Phasen vom Psalm 13 gibt, dann sind die wegzubeten. Möglichst schnell aus der Welt vom Psalm 13 raus. Oder das darf gar nicht sein, was da im Psalm 13 passiert. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben, dass ich jetzt in der Welt einer Realität auftauche, wo es Schwierigkeiten, wo es Nöte gibt, wo mein Glaube nicht flutscht, nicht einfach nur so läuft. Also das geht gar nicht. Schatten ala Psalm 13, mein Gott zeigt sich abwesend. Wo kommen wir denn da hin? Geht doch gar nicht. Und indem wir das sagen, katapultieren wir uns noch weiter in das Problem hinein. Statt mit Psalm 13 zu begreifen und mit Jesus zu begreifen, es ist die prägende Erfahrung unseres Nachfolgelebens. Das, was hier abläuft in Psalm 13, ist nicht nur auch Glaube, es ist ganz wesentlich Glaube. Die weitaus meiste Zeit deines Lebens lebst du im Raum von Psalm 13. Die weitaus meiste Zeit deines Lebens lebst du im Raum von Psalm 13. Du lebst nicht außerhalb des Raumes, du lebst im Anfechtungs-, im Versuchungsraum, im Raum dieser Welt, die der 13. Psalm beschreibt. Wenn man das erst einmal verstanden hat, hat man schon ein enormes Entkräftungspotenzial, um es nicht noch schlimmer zu machen und herausfordernder zu machen, als es sowieso schon ist. Rechne normalerweise für dein geistliches Leben mit der Welt von Psalm 13. Das ist die ganz wichtige Erkenntnis dieses Textes. Verstehen. Und darin steckt natürlich auch schon ein ganz großer Trost. Und diesen Trost, das so zu sehen, sich selbst als Glaubender in der Welt von Psalm 13 wahrzunehmen, dazu hilft uns natürlich enorm die apostolische Lehre. Denn die apostolische Lehre sagt uns ja jetzt nicht, also das, was die im Alten Testament da erlebt haben, unter anderem der David im 13. Psalm, das kommt natürlich für euch, die neutestamentliche Gemeinde, überhaupt nicht vor. Mit ganz großen Ausnahmefallen am Ende der großen Trübsalzeit. Aber sonst kein Thema. Doch, die apostolische Lehre zeigt uns ganz eindeutig, die Welt vom Psalm 13 ist die Welt des neutestamentlich Glaubenden. Der große Gemeindeseelsorger, der das sich auf die Fahnen geschrieben hat, das an der Gemeinde zu sagen, war ja Jakobus. Jakobus wollte nicht, dass seine Truppe in diesem Idealismus auf Grundeis geht und scheitert, sondern er wollte sie aufklären. Und er schreibt ihnen ja im Jakobusbrief, Kapitel 1, er braucht nur zwei Verse zum Vorlauf, dann ist er gleich im Thema. Und dann schreibt er gleich eben locker, nein, er braucht nur einen Vers, sehe ich gerade, in Vers 2, ihr Lieben, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in Psalm 13, nein, wenn ihr in Anfechtung fallt. Zack. Zweiter Vers, Jakobusbrief. Zweiter Vers. Er sagt nicht, das kann nicht vorkommen, sondern das ist so. Und das gehört sogar zu eurem geistlichen Reifungsprozess dazu. Seid nicht nur nicht traurig oder seid nicht nur einfach ablehnend, sondern freut euch, weil in diesen Auseinandersetzungsprozessen, die wir so hassen, weil in diesen Phasen, die wir alle gar nicht brauchen, weil diesen Räumen des Glaubens, die wir gar nicht erstreben, das Entscheidende und Wesentliche und Wichtigste geschieht. Unser Glaube reift, wird fest und wächst. Und das tut er nur so. Selig ist der Mann. Deswegen schließt diesen Abschnitt Jakobus mit dieser Seligpreisung. Jakobus 1, Vers 12. Selig ist der Mann, das ist zuerst der Christus gemeint und dann alle Glaubenden hinterher. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, der die Psalm 13 Wirklichkeit erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Ist doch wichtig. Das muss man doch wissen. Das ist eine Erkenntnisfrage, das ist eine Trostfrage, das ist eine Hilfe, wenn ich in diesem Leerraum mich einfinde mit meinem geistlichen Leben. Dazu zählt der Hebräerbrief, Kapitel 12. Zweite apostolische Blickrichtung für Psalm 13. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, sagt ja der uns unbekannte Autor des Hebräerbriefs genau das. Ihr seid ja in Schlingeln geraten, ihr Hebräerbriefchristen. Nachvollziehbar, ihr habt's echt schwer, richtig. Ein paar von euch sind im Gefängnis gewesen. Andere haben ihre Immobilie verloren. Die nächsten wurden drangsaliert. Das waren keine leichten Zeiten. Aber er sagt jetzt eh nicht, ach, das ist ganz dumm gelaufen. Und da hat Gott nicht aufgepasst. Und sorry, dass das passiert ist. Und sagt, nein, 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 nein. Nein, sagt er. Auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen haben, lasst uns ablegen, alles, was uns beschwert, die Sünde, die uns umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, oder bei Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete, die Schande gering achtete und sich jetzt gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Also der Hebräerbrief macht genau das, was wir morgen gemacht haben. Er zeigt uns den Christus als die Erfüllung von Psalm 13 und damit auch als das Leitbild und das Vorbild und sagt denen, die hinterherlaufen, genau wie er, macht das auch. Lasst eure Hände nicht sinken. Ihr habt doch noch gar nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und ihr habt den Trost vergessen, der zu euch spricht, mein Sohn, achte nicht gering die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du vom Herrn gestraft wirst. Das ist ein Trost, das zu begreifen, das zu verstehen. Und natürlich, letzte apostolische Blickrichtung, dann sind wir mit dieser Erkenntnisphase fertig. Nämlich im ersten Petrusbrief haben wir diesen eindrücklichen Satz gleich am Anfang, wo uns das Petrus so sagen kann. Ihr werdet euch freuen, ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Ziel, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Der Denkraum von Psalm 13 ist der neutestamentlich uns in der Lehre weitergegebene Glaubensraum. Da sind wir zu Hause. Oder soll ich es vorsichtiger sagen, da sollten wir uns zu Hause fühlen. Also nicht im Ausnahmezustand, sondern im Normalzustand. Bin ich in Anfechtung? Alles normal. Bin ich in der Welt von Psalm 13? Alles stimmt. Die Welt von Psalm 13 wird mir hier mitgegeben. Zweite Erkenntnis. Dritte Erkenntnis, die zwei Suppen. Ja, tatsächlich. Luther spricht, er mochte Psalm 13. Luther spricht beim Psalm 13 von zwei verschiedenen Suppen. Und wenn man diese beiden Suppen mixt, dann kriegt man, ich muss genau sagen, dann kriegt man eine schwere Mahlzeit. Eine schwere Mahlzeit, der sich der Teufel freut. Er sagt nämlich, ganz gemein ist, dass für uns Christen zwei Suppen zusammenkommen an Anfechtung. Da kommen einmal die innerweltlichen Suppen, Krankheit, Not, Schwierigkeiten, Kinder, Probleme, Sorgen, Weltensuppe 1. Das reicht ja schon. Und jetzt kommt zu Suppe 1 noch Suppe 2 dazu. Das ist die ewige Suppe. Das heißt, es geht darum, du kannst nichts, du bist nichts, das reicht nicht, du kommst nie an, das wird nicht klappen. Und wenn jetzt, sagt Luther, wenn du jetzt die beiden Suppensorten zusammenrührst, dann wird das eine schwere Mahlzeit. Und wir wissen, er hat recht. Das ist ganz schlecht verdaulich. Das ist ganz schlecht verdaulich. Und wir können ja, wissen wir, wir können diese beiden Suppen ganz schlecht auseinanderhalten. Immer wieder rutschen diese beiden Suppen zusammen. Das gibt einen Brei. Und wenn der gelöffelt wird, dann freut sich der Teufel. Dann ziehen wir uns diese Suppen rein, die verschiedenen Anfechtungssorten aus dem normalen Leben und die ewigen Anfechtungssorten und machen da unser Ding draus. Und jetzt sagt er, diesen Eintopf, wenn du den isst, wenn den regelmäßig zu dir nimmst, da kriegst du Magenprobleme. Das kriegst du nicht, das schaffst du nicht. Du musst dieses begreifen, dass in dieser Welt von Psalm 13 diese Suppensorten zusammenkommen. Und jetzt musst du in Anführungszeichen als Hilfe rausgucken, wie komme ich wieder raus aus diesem Suppensiff, der mir da geliefert wird. Und jetzt nehmen wir ganz einfach diese klassische Struktur und gucken, wie es der Beter, wie es David gemacht hat. Und entdecken dabei zuallererst das erste Stichwort, der Türklopfer. Der Türklopfer. Und beim Türklopfer entdecken wir, dass das Besondere an diesem Psalm ja da ist, dass eine nicht spezifische Not den Glaubenden erreicht hat, und diese nicht spezifische Not hat dadurch ihr besonderes Gewicht, die Suppen, dass Gott nicht da ist. Willst du mich ganz vergessen? Verbirgst du dein Antlitz komplett vor mir? Soll ich Sorgen in meiner Seele und mich Ängsten in meinem Herzen? Soll sich mein Feind über mich erheben? Das sind die Fragestellungen, die im Psalm 13 am Anfang stehen. Man könnte ja sagen, Gott fehlt. Nein, er fehlt eben nicht. Er wird ja angesprochen. Das ist ja gerade das Besondere. Er wird ja angesprochen. Also der Abwesende in Anführungszeichen wird angesprochen. Das ist ja gerade schon die Spannung. Der Abwesende wird angesprochen. Was fehlt denn von ihm? Sein heilvolles Tun, seine Hilfe, seine Taten, seine Rettung, sein Auftritt, das alles fehlt. Gott ist da, Gott wird angerufen und doch tatsächlich, es tut sich nichts. Und jetzt kommt dieses vier-fünffache, wie lange? Und darf ich euch darauf aufmerksam machen, Zeit ist unglaublich relativ. Zeit ist unglaublich relativ. Fangen wir mal mit einem kurzen und doch dramatisch lang erlebten Lange an. Wenn du am Roten Meer stehst und hinter dir kommen die ägyptischen Truppen auf dich zugerast, da ist eine halbe Stunde eine Ewigkeit. Ein furchtbares Wie lange. Furchtbares wie lange. Oder wenn wir an Daniel 2 denken, das Todesurteil stand über der ganzen Truppe von Daniel und seinen Freunden, Hinrichtungstermin nochmal verschoben auf nächsten Morgen, da ist jede Stunde natürlich ein furchtbares wie lange. Da kann eine Stunde unglaublich sein, unglaublich. Denken wir an Jesus. Das Geschehen am Kreuz, die Relativität der Zeit, erste Welt. Aber es gibt auch ganz andere Formen von wie lange. Wenn du eine Hannah in 1. Samuel 1 siehst, wie die Jahr für Jahr da hochzieht zu den unterschiedlichen Festen und jedes Jahr das gleiche psychosomatische Chaos da erlebt, wenn sie zu den Festzeiten da hochläuft, da ist ein Jahr nach dem anderen und sagt, wie lange? Siehst du Abraham? Ein Vierteljahrhundert, wie lange? Ein Vierteljahrhundert, wie lange? Und du siehst das Ende des Alten Testamentes im vierten vorchristlichen Jahrhundert und dann 400 Jahre Pause. Und dann kommst du im Neuen Testament mit Ach und Krach an nach 400 Jahren und siehst im Tempel noch zwei Senioren stehen. Bild für diese Warterei. Auf der einen Seite der Simeon, der weiß schon, der ist unter Geriatrie am Ende. Und auf der anderen Seite noch dann die Hanna. Und dann stehen die da und bringen ihren Alterslobpreis und sagen, wir haben gewartet, wir haben gewartet, wir haben gewartet. Wie lange, wie lange, wie lange? So gesagt, das ist ja furchtbar, ist ja furchtbar. Und gleichzeitig merkst du, im Psalm, da ist ja genau da ist die Hilfe drin. Genau da ist die Hilfe, dass der Beter nicht aufhört mit seinem wie lange. Er hört nicht auf mit dem wie lange. Er emigriert nicht in die Resignation. Nach dem Motto, diesen Gott kannst du vergessen. Und er explodiert nicht in die Revolution. Sondern er bleibt in, wie lange, wie lange, wie lange. Und da gebraucht einer dieser Ausleger und sagt, das ist wie so an die Tür hämmern. Und ich fand diesen alten Film, diese Türklopfer, dieses, nicht dieses digitale Piep, 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 sondern so ein Türklopfer. Bam, bam, bam. Da kannst du deutlich sagen, ich bin da. Und jetzt hämmerst du, bist der Türklopfer an der Tür Gottes. Da kommt kein dezentes Piep auf der anderen Seite. Du sagst, wie lange? Wie lange? Wie lange? Und du hörst nicht auf. Du hörst nicht auf. Erinnern wir uns neutestamentlich, ihr dürft nicht aufhören. Diese bittende Witwe, diese Frau ohne Chance, was soll sie denn machen? Das ganze juristische System ist gegen sie. Sie hat keine Lobby, was soll sie machen? Vergiss es. Nein. Wie lange? Wie lange? Wie lange? Wir haben starke Sprache dafür. Matthäus 7, der Bergpredigt, bittet. So wird euch gegeben. Suchet, so wird ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Übrigens, wer da betet, und dann gibt es nochmal, nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Es gehört dazu, es gehört dazu. Und wenn du sagst, was soll das, was soll das? Dann lass uns das begreifen und verstehen, dass allein im Prozess des Türklopfens bleibst du geistlich am Leben. Der Gedankengang ist doch nicht der, als ob Gott erst beim 98. Mal hört und die 97 Mal davor überhört hätte. Der Gedankengang ist doch auch nicht der, ich lasse dich noch ein bisschen hängen, das macht mir Spaß. Klopf ruhig noch ein bisschen weiter, du kleiner religiöser Depp. Sein Gedanke ist ein ganz anderer. Wenn ich betend vorkomme meiner Not, dann habe ich mit meiner Not und mit dem Aussprechen meiner Not die richtige Adresse für meine Not. Das Artikulieren des Türklopfens ist ein ganz wesentlicher geistlicher Prozess des angefochtenen Menschen. Wir haben das ganz eindrücklich bei C.S. Lewis, wie er da eine schwere Krankheit, da seine Frau verliert. Und dann kommt zu einem Gespräch mit einem Kollegen und dieser Kollege wird über etwas Sinnvolles sagen. Und sagt dann, gut, wenn du das auch dafür betest und dann tut Gott vielleicht das Entsprechende und hört dein Gebet. Und dann sagt C.S. Lewis so eindrücklich, ich bete doch nicht dafür, ich bete doch allein wegen mir. Ich bete nur für mich, damit ich geistlich am Leben bleibe. Und das Beständige, wie lange dein Türklopfen bei Gott hält dich in der richtigen geistlichen Ausrichtung. Da gehe ich, auch wenn er nicht da ist, für mich sichtbar, spürbar, erlebbar zur richtigen Adresse. Das ist mein Ventil. So kann ich überleben. Das bewahrt vor rausknallen und wegschmieren, indem ich zu Gott komme und sage, wie lange Türklopfer überleben. Türklopfer überleben. Geistliches Überleben für Türklopfer. Bedenkt, bedenkt, Das ist der längste Teil des Psalms. Das ist der längste Teil des Psalms. Die wichtigste Aufgabe des Menschen in der Anfechtung ist, geistig zu überleben im Dienst des Türklopfens. Klopf immer und immer und immer und immer wieder. Nicht im Sinn dessen, dass du ihn dann endlich überredest, sondern im Sinn dessen, dass du überlebst, dass du geistlich überlebst und nicht absackst in die Welt des Teufels oder deine eigenen Welten abdriftest. Türklopfer überleben. Zweite Welt, nur noch 4 Zeilen, die eigentliche Bitte. Nach der Klage, wie lange, die Bitte. Gott bekommt 3 Imperative. 3 Imperative. Schau doch, erhöre mich, erleuchte. Schau doch, erhöre mich, erleuchte. Und der Hintergedanke ist schnell erklärt. Ein Blick von dir und das ganze Problem meines Lebens ist erledigt. Das weiß ich. Wenn du nur einmal richtig hingucken würdest, wenn deine Augen handelnd in mein Leben hineingreifen, dann ist alles erledigt. Schau! Und das andere, was er nur sagt, ist, erhöre mich. Das heißt, sei wirklich meine Antwort, gib mir eine Antwort. Und das Erleuchten ist die Gegenbewegung zum Tod, der Weg in den Tod. Erleuchte meine Augen, dass ich dem Tod entschlafe, der Weg zurück ins Leben. Das ist alles soweit klar und nachvollziehbar, alles klar. Was uns an diesem zweiten Teil fasziniert, ist doch die Begründung. Der Beter liefert ja eine Begründung. Und unsere Begründung, lasst uns ehrlich sein, unsere Begründungen sind doch ganz einfach. Unsere Begründungen sind, und bitte jetzt nicht zu schlecht finden, einfach nur wahrnehmen, sind, ich kann nicht mehr. Oder es ist so furchtbar. Oder hilf mir doch. Oder das Ganze macht doch keinen Sinn. Wisst ihr was? Das sind unsere Begründungen. Und die Begründung, die sind absolut erstaunlich. Es gibt eine dreifache Begründungswelt und die eine Begründungswelt ist, damit ich nicht dem Tod entschlafe, das ist gut. Und dann, damit mein Feind sich nicht rühmt und damit mein Widersacher sich nicht freut, dass ich wanke. Und da merken wir, das ist für unseren Geschmack eher ungewöhnlich. Also ich behaupte mal ganz frech, dass die weitaus meisten, wenn sie mit ihrer Not zu Gott kommen, nicht sagen, mein Gott, also einer der Hauptgründe dafür, dass du mir zu helfen hast, dass du jetzt bitte schön schauen und erhören und erleuchten musst, ist, dass du dich auf gar keinen Fall es passieren darf, dass mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden. Das heißt da ganz scharf, dass mein Feind sagt, ich hab ihn. Das darf nicht passieren. Ja, warum nicht? Ja, wegen mir. Nein, nicht nur. Und da merken wir, ein bisschen, was uns in unserem geistlichen Kulturraum eher fremd ist. Dass hier der Beter sagt, du, das ist ja jetzt wirklich dein Problem. Also mein Gott, ich bin dein Problem. Wenn du den Laden so laufen lässt, wenn du mich vor die Hunde gehen lässt, wenn du es zulässt, dass der Feind sich freut, ich hab ihn. Wenn der sich freut, mein Widersacher, dass ich anfange zu wanken. Wer hat das Problem? Ich? Ja, natürlich ich auch. Aber wer? Du hast das Problem. Du hast das Problem. Und ich bitte euch, dass ihr das mitdenkt. Dass ihr das geistlich mitdenkt. Denn das, was David uns hier schon auf dem alttestamentlichen Boden sagt, ist ein ganz tiefes, neutestamentliches Geschehen. Gott kann nicht ohne mich gedacht werden. Er hat sich auf mich eingelassen. Er hat mit mir einen Bund geschlossen. Und wenn er nicht in der Lage sein sollte, diesen Bund souverän in die Ziellinie zu führen, dann habe nicht ich das Problem, dann hat er das Problem. Und deswegen kriegen wir hier einen Aspekt herein, der nach dem Türklopfer die zweite Überschrift setzt, der Gottestriumph. Der Gottestriumph. Gott, du kannst dir diesen Triumph nicht nehmen lassen. Das geht nicht. Du kannst dir den Triumph nicht nehmen lassen. Wenn du dir diesen Triumph nehmen lässt, dann spielst du deinem Feind und deinem Widersacher letztendlich den Teufel in die Hand. Das steht auf dem Spiel. Deine Ehre, mein Gott, deine Ehre steht bei meinem Leben
auf dem Spiel.
Und das Anfangen zu denken, das ist natürlich für uns eine echte Wohltat. Ich bin doch nicht allein. Ich sitze doch nicht irgendwo in meiner kleinen Welt und muss durch mühsamstes Türklopfen Gott aufwecken, damit er sich vielleicht erbarmt, sich auf meine Seite zu begeben. Sondern ich sitze in meiner Welt und sage, mein Gott, das ist jetzt schon dein Problem, wie es mir geht, das weißt du. Und wenn du weiter so dem Teufel in die Hände spielst, dann hast du eine echte Schwierigkeit. Deine Ehre steht auf dem Spiel. Dein Name steht auf dem Spiel. Du hast einen Bund mit mir geschlossen. Du bist sonst vertragsbrüchig. Selbstverständlich, du wirst dir doch diesen Triumph nicht nehmen lassen. Du wirst dir doch diesen Triumph nicht nehmen lassen. Natürlich. Gott wird bei seiner Ehre gepackt. Packen Sie mal Gott bei seiner Ehre. Packen Sie mal Gott bei seiner Ehre. Willst du hier einen Teufelstriumph haben mit mir? Dass du mich da verrecken lässt in meinem Siff? Das kannst du doch nicht machen. Das kannst du doch nicht machen. Bei deiner Ehre. Bei deiner Ehre. Es braucht den Gottestriumph. Und tatsächlich, das ist eine ganz andere Denke. Dein Leben, mein Leben, unser Leben in Christus wird nie ohne den Christus gedacht. Mein Problem, sein Problem. Meine Lage, seine Lage. Mein fehlender Sieg, sein fehlender Sieg. Mein Untergang, seine Ehre. Er muss das machen, er muss das machen. Dass ich davon profitiere, ja. Aber der Gedankengang ist noch viel tiefer. Er nimmt den lebendigen Gott mit rein. Es braucht in meinem Leben den Gottestriumph. Und deswegen, wenn wir dann raus sind aus dem Loch, dann stehen wir eben auch nicht da und sagen, schaut mich an, baut ein Podest, stellt mich drauf. Sondern es ist genau das, was hier steht. Mein Gott, wie hast du das hingetrickt, dass dein Gottestriumph über die Macht des Bösen und des Teufels jubiliert. Und das, was wir jetzt ganz klein individuell gedacht haben, ahnt es? Das könnt ihr komplett universal denken. Meint ihr irgendwo, Gott würde dem Feind auch nur einen Triumph gönnen? Nie und nimmer. Am Ende steht er da als der große Gottestriumph. Das Ziel der Heilsgeschichte ist der große Gottestriumph. Gnade triumphiert über das Gericht. Der Lobpreis des Paulus, 1. Korinther 15, dieses fast herausfordernde Tod, wo ist jetzt dein Stachel? Komm doch mal. Hölle, wo ist denn dein Sieg? Er kann nur so reden. Wer weiß, dass der Hund an der Kette ist und verloren hat. Bei deiner Ehre kümmere dich um mich. Teil 2. Nur noch vier Zeilen. Und dann natürlich Teil 3. Natürlich Teil 3. Nach dem Türklopfer und dem Gottestriumph gleiten wir in den dritten Teil hinein und wissen nicht, wie wir in den dritten Teil reingekommen sind. Das ist das Spannende. Wir wissen einfach nicht, wie wir in den dritten Teil reingekommen sind. Wie sagt einer der Ausleger bei Brandenburg, heißt es, das ist das Rätsel der Gnade. Das Rätsel der Gnade. Es gibt keine erkennbare Hineinkommen, kein Vorgang. Es ist tatsächlich ein Wunder, ein Rätsel. Wann, wie, auf welche Art und Weise Gott mit uns in Teil 3 ankommt. Das ist so. Guck in dein kleines Leben rein und das ist so. Warum ist das manchmal so, dass nach 5 Zeilen, wie lange, nach 4 Zeilen, deine Ehre, du musst was tun, ich dann plötzlich sagen kann, ich freue mich an deiner Gnade. Ich bejuble die Schönheit deiner Rettung. Ich danke dir, dass du alles vollkommen vollbracht hast. Es ist diese dieser Kulminationspunkt, diese atmosphärische Einschnitt, diese Markierung, diese Schwelle, überall findet er diese Worte. In den ganzen klugen Büchern, sie haben alle recht und keiner kann es verordnen. Es ist ein Geheimnis, es ist absolut ein Geheimnis. Es ist diese Unverfügbarkeit, an der wir kleine Glaubenden merken, ich habe Gott nicht in der Tasche. Ich habe Gott nicht in der Tasche. Ich kann denn nicht so planen, wie ich denke, jetzt habe ich schon eine Stunde gebetet, also 1:10 gebe ich dir Gott und dann muss aber auch funktionieren, sondern es ist diese Unverfügbarkeit, dass wie lange der 4 Zeilen der Bitte und des Hineinkommens in den Raum der Gnade. Aber wie ihr Gnade beschrieben wird, das sollten wir uns ganz kurz noch anschauen. Ich habe Vertrauen in deine Gnade, ist der erste Gedankengang. Vertrauen in deine Gnade. Ich traue darauf, dass du so gnädig bist, kann dieser David sagen. Und es ist nicht nur eine Zukunftsaussage, man kann es auch, je nach Bibelübersetzung, zukünftig formulieren, dass du so gnädig sein wirst. Es ist eine Erfahrung, die er auch schon gemacht hat. Also er ist hineingekommen in den Erfahrungsraum. Deine Gnade ist absolut vertrauenswürdig. Und die zweite Welt ist, dass es hier heißt, und ich freue mich, mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Und ihr ahnt vielleicht schon ein bisschen genau, hier steckt dieses berühmte Jeshua-Wort drin. Ich freue mich an der Jesus-Rettung. Ich freue mich an Jesus. Das ist der zweite Gedankengang. Und dann der dritte Gedankengang tatsächlich, dass du so wohl an mir tut. Nein, ich würde es wirklich euch sagen, nimm es mit auf, dass du es vollendet hast, dass du es geschafft hast, dass du es gemacht hast, dass du es hingekriegt hast. Versteht ihr, warum das an der Stelle aus meiner schlichten Perspektive so wichtig ist? Es geht nicht nur darum, dass Gott freundlicherweise auch noch nett irgendwie mich dadurch manövriert hat, aber eigentlich war es halt Schrott, aber irgendwie hast es halt mit mir geschafft. Sondern du hast es vollendet. Du hast es wirklich gemacht. Du hast es hingekriegt. Gott ist nicht der, der mit Halben aufhört. Das macht er nicht. Gott macht die Dinge fertig. Ich darf in den Nöten meines Lebens damit vor ihn kommen, dass er nicht nur mich halbwegs so durchmanövriert, sondern dass er es fertig macht, vollbringt, abschließt, in diesen Raum hineintrete. Wann? Wie? Denkt an eure kleinen Erfahrungswelten, wie das Rätsel der Gnade bei euch ankam, wo Gott eure Seele, euren Geist berührt hat und ihr tatsächlich nach Zeiten des wie lange, nach Zeiten der Bitte ankommen konntet und sagen konntet, ich freue mich an der Zuverlässigkeit deiner Gnade. Ich besinge die Rettung in Jesus. Ich bete dich an darüber, dass du es vollbracht hast. Und das bleibt am Ende der Heilsgeschichte auch übrig. Wenn wir vom Finale angekommen sind, dann kommt 13,6. Ich rühme die Zuverlässigkeit und die Vertrauenswürdigkeit deiner Gnade. Ich bete dich an und freue mich an der Rettung in Jesus. Und ich besinge dich, dass du es vollbracht und vollendet hast. Gut, dann gehen wir mal eine neue Woche unter Psalm 13 an. Ich schätze mal, 90% von uns sind gerade im Psalm 13. 10% haben eine Pause. Aber 90% von uns sind im Psalm 13. Irgendwie im Psalm 13, irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, welche Suppe gerade bei Ihnen eine schweren Mahlzeit ist. Aber ich sage mal, 90% von uns sind im Psalm 13. Gut, wenn 90% von uns im Psalm 13 sind, dann der Türklopfer überlebt. Der Türklopfer überlebt. Lass dir es nicht nehmen, auch an diesen Tagen türklopfend tätig zu sein, um deiner eigenen geistlichen Überlebensexistenz willen. Der Türklopfer überlebt. Gott bei seiner Ehre. Pack Gott bei seiner Ehre. mein Gott, meine Lage ist dein Problem. Zurzeit siehst du ganz schlecht aus, Gott. Zurzeit siehst du ganz schlecht aus. Das musst du in den Griff kriegen. Du wirst auch in meinem Leben, auch in dieser Woche, nicht dem Feind und nicht dem Widersacher das Spiel überlassen. Und achte auf das Rätsel der Gnade. Wie Gott mit dir in diesen Raum hineintritt, ohne dass du jetzt endlich sagen kannst, was war es jetzt? Wo war der Clou? Wo war der Schlüssel? In den Raum hinein, durch seine Tat, durch die Umwandlung deiner Seele, durch ein geistliches, auffrischendes Erlebnis, durch einen offenen Himmel, was auch immer. Und du sagen kannst, ich preise die Vertrauenswürdigkeit von dir. Ich freue mich an dir, Jesus. Und ich rühme dich, dass du es vollbracht hast. Psalm 13 Woche. Psalm 13 Woche. Als Türklopfer. Am Festmachen am Gottestriumph. Und am Entdecken, wie das Rätsel der Gnade bei uns greift. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir je länger, desto mehr, dass du uns nicht im Unklaren lässt über die Rahmenbedingungen unseres Lebens mit dir. Dass du uns auch nicht einfach bei unseren, wie auch immer, geachteten und gearteten religiösen Vorstellungen lässt. Sondern dass du uns in Klarheit, in Wahrheit, in Weisheit begegnest. Und dass wir uns erkennen können, dass so, wie es dir gegangen ist, auch uns es geht. Und so gehört zur Bewährungsphase unseres geistlichen Lebens auch immer und immer wieder Welten von Psalm 13 dazu. Und wir sind so froh, dass du in diesem Augenblick jede Suppe kennst. Jede Suppe oder jede die Suppen, die wir da auszulöffeln haben und die uns so schwer im Magen liegen. Und dass wir jetzt in diesen Zeiten, diesen Psalm 13 Zeiten unseres geistlichen Lebens türklopfend zu dir kommen können. Immer und immer und immer wieder neu. Wir hören nicht auf. Nein, wir explodieren nicht. Nein, wir ziehen uns nicht zurück. Ja, wir sagen es dir. 3, 4, 5 Mal. Also lass uns auch in diesen Tagen türklopfend tätig sein. Und dann danken wir dir so sehr, dass unser Problem dein Problem ist. Dass wir dich bei deiner Ehre packen dürfen, dass wir das dir sagen dürfen. Herr, kümmere dich um mich wegen dir. Und lass uns ein bisschen sehen, wie du die Feinde besiegst und die Widersacher zur Seite schiebst. Lass uns das sehen. Lass uns sehen, wie du deine Ehre wiederherstellst und du deinen großen und kleinen Gottestriumph auch in unserem Leben hinkriegst. Und danke für die Erfahrung mit diesem Gnadenrätsel, wo du uns immer wieder neu diesen Raum hineingeführt hast, deiner Erhebung, deiner Hilfe, deiner Erfüllung, deiner Vollendung. Auch in dieser Woche bitten wir dich darum, dass das geschieht. Und so sind wir bereit, Herr, mit dir in diese Psalm 13 Woche einzusteigen. Du bist dabei, du willst das. Und du sprichst uns das dann zu. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Kranz des Lebens empfangen, den Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. So wollen wir leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.